bin hier mehr oder weniger aufgrund der offenkundig nicht brillanten Flugverbindungen zwischen Tübingen einerseits und Berlin andererseits in die Gelegenheit gekommen, plötzlich einen Keynote-Speech zu halten. Und ich bitte Sie, da ich jetzt natürlich gewisse Timing-Probleme habe, mir durch Ihre, das merkt man hier oben, entweder einsetzende Langeweile zu signalisieren oder aber auch Begeisterung zu signalisieren, ob ich aufhören soll oder nicht. Meine Damen und Herren, wir sitzen hier im Jüdischen Museum von Berlin und die Verbindung zu Darfur, zu den Ereignissen in Darfur, möchte ich anhand der Geschichte und einiger Überlegungen auch zur Völkermordkonvention darstellen. Adolf Hitler, meine Damen und Herren, und auch das nationalsozialistische Regime um ihn herum verstand sich keineswegs als größter Verbrecher oder als historisch maßlosester Übertreter des Gesetzes der Lebensheiligkeit, was im Übrigen die genuine Erfindung des Judentums ist, sondern als dessen planmäßiger Beseitiger. Hitler hätte bei einem denkbaren militärischen Sieg ein Recht auf Völkerbeseitigung geschaffen und somit die gültige Völkerrechtsordnung umgeworfen. Zumindest die erste Versammlung der Vereinten Nationen 1945 scheinen ihn genau so verstanden zu haben. Bekanntlich haben sie im Dezember 1948 bei ihren Sitzungen im Pariser Palais Chaillot den Opfern des Holocaust in nur 2 Tagen 2 wegweisende Denkmäler errichtet, und zwar durch internationale Gesetze mit völkerrechtlich bindender Kraft. Allerdings, und darüber reden wir heute noch, fehlten die dazugehörigen Sanktionsmechanismen. Dem historischen nationalsozialistischen Schritt zur Abschaffung des Tötungsverbotes wurde am 10. Dezember 1948 in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte als höchstes Prinzip entgegengestellt, ich zitiere, jedermann hat das Recht auf Leben. Das ist Artikel 3. Im 2. Satz der Präambel wurde der Holocaust, der Akt der Barbarei, als unmittelbarer Anlass für diese Erklärung kenntlich gemacht. Das Osloer Nobelpreiskomitee verlieh im Jahre 1968 René Samuel Cassin den Friedenspreis. Dieser sephardische Jude und Jurist aus Frankreich war der eigentliche Verfasser der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Von vor Hitler-Deutschland hatte er nach London fliehen können. Mit seinem Gesetz endete er nicht den Lauf der Welt, aber er formulierte den seitdem auch nie mehr ernsthaft in Frage gestellten Anspruch auf eine neue Epoche, also auf eine ethische Erneuerung der zivilisierten Gemeinschaft aller Staaten. Ihr 2. Denkmal für die Opfer des Holocaust errichteten die Vereinten Nationen am 9. Dezember 1948, einen Tag vor der Menschenrechtserklärung. Die Konvention über die Verhütung der Bestrafung des Völkermords führte in ihrem Artikel 2 die Ausrottungsverfahren der Nationalsozialisten minutiös auf. Und für Darfur relevant ist hier zum Beispiel Artikel oder Absatz 2c, vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen für die Gruppe, die geeignet sind, ihre körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen, zum Beispiel Ghettoisierung, Vernichtung durch Arbeit, Todesmärsche. Aber auch 2e, gewaltsame Überführung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe, also Umvolkung. Aber vor allem Eliminationsverfahren jeglicher Art, die nicht nun allein den Deutschen, sondern der ganzen Menschheit verboten wurden. Nirgendwo sonst sollte sich noch einmal ein Staat oder ein Diktator ein Recht auf Völkermord anmaßen. Was Cassin für die Menschenrechtserklärung leistete, schaffte Raphael Lemkin für die Völkermordkonvention. Der polnische Jurist und Jude aschkenasischer Herkunft war vor Hitler-Deutschland über Stockholm und London in die Vereinigten Staaten in Sicherheit gebracht worden. Im Jahre 1943 hatte er den Begriff des Völkermordes aus Ludobójstwo, heißt das auf Polnisch, das heißt von Lud, Volk, und Zabójstwo-Mord, kreiert. Bis dorthin, es gab diesen Terminus natürlich schon, behalf man sich mit dem im Jahre 1915 aufgekommenen Terminus Crimes Against Humanity, die interessanterweise in Deutschland kontinuierlich falsch übersetzt wird, nämlich mit Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das heißt aber Verbrechen gegen die Menschheit. Bereits am 24. Mai 1915 hatte Großbritannien, Frankreich und Russland den Genozid an den Armeniern als New Crimes of Turkey Against Humanity and Civilization bezeichnet und Rechenschaft verlangt. Am 10. April 1919 kam es nach der Verurteilung im Istanbuler Prozessen, die ganz vergessen worden sind, zur ersten Hinrichtung der Geschichte für den Straftatbestand Crimes Against Humanity von Türken gegen Türken. Am 12. Oktober 1942 angesichts der Judenvernichtung durch Hitler-Deutschland hatte das London International Assembly von Völkerrechtlern empfohlen, mit Crimes Against Mankind einen neuen internationalen Straftatbestand zu schaffen. Dass Lemkins Völkermordkonvention im Jahre 1948 mit 55 zu 0 Stimmen in der UNO einstimmig verabschiedet wurde, hatte einen Preis. Lediglich nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppen sind gegen Tötungen zu schützen nach dieser Konvention. Politische und ökonomische Opfergruppen werden nicht erwähnt. Die Millionen getöteten Eigentümer, die sogenannten Kulaken, meistens keine Großjunker, sondern Kleinbauern, in den marxistisch-leninistischen Staaten des 20. Jahrhunderts sollte offenkundig nicht ins Blickfeld geraten. Meine Damen und Herren, wie steht es heute mit der Wirkung der Völkermordkonvention für die von ihr ausdrücklich geschützten Minderheiten? Das ist nicht einfach zu ermitteln. Vergleichende Völkermordforschung ist keine 30 Jahre alt. Ein lexikalischer Gesamtüberblick, Lexikon der Völkermorde, liegt seit ungefähr 10 Jahren vor. Und auch er muss sich den Vorbehalt gefallen lassen, unvollständig zu sein. Das Buch hat natürlich auch keine unmittelbaren Konsequenzen gehabt. Seit der Kapitulation Deutschlands im Mai 1945 sind 100 genozidale Akte in der ganzen Welt nachweisbar. Die Tutsis, die Bosnier, die Kurden, die Timoresen und Chinesen Indonesiens sowie die Dinka, Naga und Nuba Sudans sind mehrfach betroffen in dieser Zeit. Im amazonischen Regenwald Brasiliens ging es in den 60er und 80er Jahren mit staatlicher Unterstützung gegen 15 Naturvölker. Die Sintas Lagas, von denen haben wir noch nie etwas gehört, wurden von 10.000 auf 500 Menschen reduziert. Das ist ein kleines Volk gewesen mit einer wahrscheinlich uralten Sprache. Aber bei einer 95-prozentigen Auslöschung eines Volkes bleibt es in seinem Leiden auf furchtbare Weise unerreicht. Das Schreckensregime Pol Pots in Kambodscha ist weiterhin bekannt. Der verantwortliche Massenmörder starb im eigenen Bett. Die Pol Pot wurden sogar, die Khmer Rouge wurden sogar in einer gewissen Phase der postvietnamesischen Politik Amerikas von den USA unterstützt. Warum kommt es nun nach den kläglichen Selbstmord Hitlers mit Völkermorden so scheinbar ungehemmt weitergehen? Warum konnten die gewaltigen Kräfte, mit denen Deutschland und das Japan Toyo Hidekis niedergerungen wurden, auf einmal nicht mehr aufgeboten werden? Wieso blieben die Nürnberger Prozesse und die Tokyota-Prozesse von 1946 bis 1948 ähnlich folgenlos wie die Istanbuler Prozesse von 1980 bis 1920? Die UNO von 1945 hat sich sehr schnell in eine Völkergemeinschaft verwandelt, in der totalitäre und autoritäre Regime eine deutliche, ja mächtige Minderheit stellten. Wichtige Entscheidungen konnte ohnehin nur der fünfköpfige Sicherheitsrat treffen. Man würde es sich jedoch zu leicht machen, verwiese man nur auf die Präsenz in diesem Gremium. Frankreich und England steckten lange danach in blutigen Kolonialkriegen. Die USA als westliche Führungsmacht hat sich erst 1989 entschieden, die UNO-Völkermordkonvention von 1948 zu ratifizieren. Überdies waren die USA oft genug dadurch blockiert, dass sie im Kampf gegen kommunistische Regime mit autoritären Staaten genozidalen Zuschnitts, und das gab es, paktieren glaubten zu müssen. Wo sich pragmatische Realpolitik in ethische Entscheidungszwänge brachte und bringt, siegt zumeist interessengeleiteter Pragmatismus. Erst die massenmediale Präsentation seiner bisweilen tödlichen Konsequenzen veränderten die innenpolitisch maßgebende Bewusstseinslage der westlichen Demokratien. Viele sagen, der Vietnamkrieg wurde im Fernsehen entschieden. Wir wissen heute, ohne die NGOs in aller Welt und an der Spitze sicherlich auch Human Rights Watch, wüssten wir überhaupt nichts über die Ereignisse in Darfur. 45 Jahre lang scheiterte die Vereinten Nationen und die Konvention und Verhütung und Bestrafung des Völkermordes auch nur teilweise umzusetzen. Erst von 1993 an wurde für die Bestrafung der Verbrechen in Jugoslawien und später Ruanda spezielle Gerichtshöfe geschaffen. Immer noch steht es miserabel um die Verhütung von Völkermord. Der Genozid an den Tutsis im Frühjahr 1994 wurde von der ganzen Welt zugelassen. Um den Kubrick-Film zu zitieren, Eyes Wide Shut. Sechsmal bat der UN-Kommandeur in Ruanda, General Roméo Dallaire aus Kanada, darum, dass Mord mit einer Truppe von 5000 Mann, 2700 hatte er bereits vor Ort, verhindern zu können. Jedes Mal wurde er in New York abgewiesen, von Kofi Annan unter anderem. Schätzungsweise 800.000 Menschen wurden zwischen dem 6. April und dem 5. Mai regelrecht abgeschlachtet. Kofi Annan bedauerte das später zutiefst. Auch er war unter politischem Druck der Großmächte. Aber damals wurde im Sicherheitsrat bewusst der Euphemismus Civil War verwendet. Wahrscheinlich, weil man bei der Diagnose Genocide gemäß der eigenen Normen hätte handeln müssen. Ich erinnere mich, dass es in Washington eine Konferenz inauguriert vom State Department gab, in der man versuchte zu differenzieren zwischen Civil War, Genocide und Atrocities. Also das, was in Ruanda geschah, waren Atrocities. Ein halbes Jahrzehnt später gelang die Beendigung der Völkermorde im Kosovo durch die NATO und in Osttimor durch vorwiegend westliche Truppen. Dennoch wurden nach Auskunft Carla Del Pontes, der Chefanklägerin am Haager Internationalen Kriegsverbrechertribunal für das frühere Jugoslawien, bis zum Abzug Serbiens aus dem Kosovo 11.000 Albaner ermordet. Ich glaube, man braucht kein größerer Mathematiker zu sein, um das proportional zu übersetzen auf die Bevölkerungsgröße Deutschlands. Und Sie kämen sicherlich bei einer Großstadt vom Umfang etwa Kölns oder Frankfurts an. In Osttimor starben binnen weniger Tage mehr als 1.000 Menschen und 70.000 Häuser. Zwei Drittel aller Häuser dort wurden verbrannt. Überdies verdankten sich beide Interventionen keineswegs Mandaten der UNO, obwohl knapp 140 Mitglieder die Völkermordkonvention unterschrieben haben. Buchstaben und Gesetz dieser bahnbrechenden Konventionen sind in Politik und Gesellschaft auch der demokratischen Staaten weitgehend unbekannt geblieben. Dass ihre Verbreitung eine kulturpolitische und pädagogische Aufgabe erster Ordnung darstellt, wird noch kaum erfasst. An welcher Schule in Deutschland verlangt man schon, dass die Völkermordkonvention und die Menschenrechtserklärung wenigstens dem Wortlaut nach bekannt sein müssen? Eine neue Scheu vor dem Leben muss in den Mittelpunkt politischer Erziehung auch in Deutschland gerückt werden. Verzeihen Sie einem ziemlichen Agnostiker wie mir solche Redeweisen, aber der Kerngedanke der hebräischen Bibel, dass Leben und Gutes identisch sein sollen, ist für eine antigenozidale Weltzivilisation unentbehrlich. Ich zitiere aus dem Deuteronomium, 5. Buch Mose. Sehe, ich habe dir heute vorgelegt das Leben und das Gute. Ich nehme Himmel und Erde heute über euch zu zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, denn du hast das Leben erwählt. Es darf meines Erachtens keiner mystischen oder religiösen Erfahrung, um zu erkennen, dass die Abkehr von dieser offenbarten Wahrheit großes Unheil über das 20. Jahrhundert gebracht hat. Die geistesgeschichtlichen Wurzeln dieser Abkehr zu erforschen, sollte nicht der Theologie oder Sonntagspredigern allein überlassen werden. Ökonomen und Soziologen allein allerdings auch nicht. In dieser Frage gibt es kein Interpretationsmonopol. Auch ich beanspruche keins. Fraglos aber ist angesichts der Menschheitsschuld des Holocaust die Notwendigkeit der Umkehr. Auch der Bundesrepublik, auch im Hinblick auf Darfur. Die Bundesrepublik hat die Völkermordkonvention am 22. Februar 1955 ratifiziert. Aber auch sie ließ dann 44 Jahre verstreichen, bis sie zum ersten Mal an einer militärischen Völkermordunterbindung mitwirkte. Diese Abstinenz hatte verständliche historische Gründe. Doch am 24. März 1999 begründete Gerhard Schröder die deutsche Teilnahme am NATO-Vorgehen gegen das bereits mehrfach genozidal aktiv gewordene Jugoslawien. An unserer Entschlossenheit, das Morden im Kosovo zu beenden, besteht kein Zweifel. Dass über diese Abstimmung die Regierung gestürzt werden sollte durch die Opposition, ist noch im Nachhinein ein Skandal. Eine Verhütung von Völkermord, die diesen Namen verdient, muss früher ansetzen als bei militärischen Sanktionen. Ich hatte seinerzeit ein Genocide Watch Institut gefordert. Die schwedische Regierung wollte das auch unterstützen, Aber unsere Regierung hat es nicht unterstützt, der ich auch angehörte. Die diplomatischen Verwicklungen wären möglicherweise zu problematisch geworden. Aber man soll sich das in Erinnerung rufen. Am 30. Dezember nach amerikanischen Initiativen seit 1996 hat der britische Wissenschaftsminister Lord Sainsbury die Formierung einer Taskforce gefordert für die Frühermittlung erdgefährdender Asteroiden und Kometen. Der jährliche Etat dürfte bei 2 Millionen Pfund damals gelegen haben. Er sagte, the risk of an asteroid or comet causing substantial damage is extremely remote, but a case can be made for monitoring the situation on an international basis. Also ein Kometen-Watch-Institut gibt es inzwischen. Die meisten der seit 1944 bis 1945 gezählten 100 genozidalen Aktionen sind erst während oder nach ihrem Vollzug der Weltöffentlichkeit bekannt geworden. Menschenrechtsorganisationen, nicht der große, verbreitete diplomatische Staat aller zivilisierten Nationen, hat versucht, diese Lücken der Früherkennung zu füllen mit bescheidenen Mitteln und fast immer ohne feste Basis für die oft lebensgefährliche Arbeit ihrer Aktivisten. Mit dem Aufbau eines Frühwarninstituts auf staatlicher Ebene mitsamt den dazugehörigen Finanzierungsmöglichkeiten sollten wir nicht länger warten. Wenn ein solches Institut einen Völkermord voraussagt, den die Staatengemeinschaft dann geschehen lässt und vielleicht auch lassen muss, aufgrund politischer, strategischer Zwänge oder militärischer Notlagen, könnte das ja niemals gegen die Frühwarnung als solches sprechen. Eine allgemeine Erfahrung des Holocaust, nämlich die nationale und internationale Weigerung, die Wirklichkeit staatlichen Terrors überhaupt wahrzunehmen, ist längst in die Geschichtsliteratur eingegangen. The Terrible Secret hat der Historiker Walter Laqueur sein Buch über die frühzeitige Kenntnis des Westens, der westlichen Allianz und natürlich auch der Russen, vom wahren Ausmaß des Holocaust genannt. Was, meine Damen und Herren, frage ich Sie heute, wäre wohl geschehen, wäre die Wahrheit von Auschwitz, Sobibor, Chelmno oder Treblinka nach 1942 kein Geheimnis geblieben? Ich möchte das jetzt nicht weiter ausführen, sondern eigentlich dem Panel jetzt die Gelegenheit geben, die jeweils eigenen Texte vorzutragen. Ich möchte aber noch einmal darauf hinweisen, dass diese Konferenz nicht aus Versehen in diesem Haus stattfindet, sondern im Übrigen auch eine Öffnung des Museums in die Gegenwart und in die für einige Menschen und Nationen und Völker in dieser Welt schreckliche, drohende Zukunft darstellt. Wir wollten dieses Museum hier bauen, nicht nur um Erinnerung wachzuhalten, sondern um zu lernen, moralische, ethische Normen zu erneuern in der Betrachtung unserer eigenen Geschichte und der Geschichte der deutschen Juden, auch ihres schrecklichen Endes in diesem Land. Das befreit uns, diese sogenannte Erinnerungsarbeit, ein schreckliches Wort, befreit uns nicht von den Verpflichtungen, Lehren zu ziehen, praktische politische Lehren zu ziehen. Ich empfehle Ihnen zum Abschluss die Lektüre der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Grünen. Was Sie dort lesen, ist eine Entschuldigung, falls Beamte aus dieser Behörde da sind, diplomatischer Sprachverhau mit Akronymen, die alle darauf hinweisen, dass entsetzlich viel geschieht auf diplomatischer Ebene. Aber sehr gewundert hat mich dann doch, dass die Bundesregierung die wesentlich deutlicheren und überzeugenderen Aktivitäten von Nichtregierungsorganisationen, inklusive auch Human Rights Watch, sich an die eigene Brust heftet. Das ist nicht das, was die Bundesregierung tut, das ist das, was die Bürgergesellschaft in Deutschland tut und das ist, weiß Gott, nicht genug und es kann auch nicht genug sein. Aus dieser Konferenz sollte in anderen Worten eine Verpflichtung auch für das politische Klasse der Bundesrepublik folgen, unsere eigene Geschichte ernster zu nehmen und sich nicht hinter diplomatischen Aktivitäten, die den Menschen in Darfur überhaupt nicht helfen, die sind denen völlig egal, zu verstecken. Dass wir ein paar Flugzeuge schicken und Lebensmittel abwerfen, mit Verlaub, das rettet keinen einzigen Menschen vor dem sicheren Tod durch marodierende Regierungstruppen, durch Hunger, Durst und das Elend. Es werden in dieser Region Afrikas Menschen systematisch vernichtet. Und die Frage, wer hier gegen wen kämpft, ist sekundär angesichts der Aufforderung an die Nationen, die dazu auch militärisch in der Lage sind, zu intervenieren. Der Hinweis auf China oder Russland und deren Ölinteressen allein kann nicht ausreichen. Ich danke Ihnen.